Sporttakes, der Sportpodcast für alle mit Yannick und Niklas.
Einen wunderschönen Montag, Mittag, Nachmittag, wie auch immer ihr das oder wann ihr das gerade hört. Für uns ist es noch morgen, ja, Vormittag, 11 Uhr, pünktlich, mehr oder weniger, ein bisschen Verzögerung, aber das ist in Ordnung. Ihr hört den Sporttakes Podcast, den Wochenendrückblick mit den wichtigsten Themen vom Sportwochenende im Bereich Fußball, American Football und Formel 1. Und begrüßen darf ich an meiner Seite das Geburtstagskind des heutigen Tages. Alles, alles Gute zum Geburtstag, lieber Niklas Neunes.
Vielen Dank, super Intro. Das war wirklich eine sensationelle Einleitung. Haben wir da so noch nicht gehabt, glaube ich.
Nee, hatten wir tatsächlich, glaube ich, noch nicht so, aber ich bin auch ein kreativer Mensch, will ich dazu sagen.
Das stimmt.
Ja.
Das war grandios.
Und für uns ist es auch Premiere, weil wir heute das erste Mal nicht beieinander sind, während wir die Podcast-Aufnahme machen, denn Niklas hat theoretisch eigentlich Urlaub, hat sich aber erbarmt, ne, haben wir ja letzte Woche schon gesagt, heute nochmal die Folge mit mir zu machen. Er erträgt mich nochmal eine Woche.
Natürlich.
Wie wir das nächste Woche lösen, wie ich das nächste Woche löse, muss ich mal gucken. Das wird ein spontanes Ding. Aber Niklas, du Geburtstagskind, wie war denn dein Wochenende?
Mein Wochenende war gut. Ich war am Samstag am Freitag war ich erst beim Live-Podcast von Downset Talk, wo der gute Christoph Kröger auch dabei ist, den kennst du ja vom Fußball. War sehr, sehr cool. Es war in so einem Kinosaal im Kolosseum und wirklich, also wir waren zu dritt und wir kamen relativ spät und überall waren halt nur noch Zweierplätze, außer in der ersten Reihe. Und wir saßen genau wirklich in der allerersten Reihe, genau vor den beiden, weil da keiner sitzen wollte, warum auch immer. Aber es war richtig cool. Dann Samstag, ne, hier Zug der Liebe. Ich dachte immer irgendwie, also in Berlin sind auch irgendwie tausende von diesen Events.
CSD, ja, Red ist jetzt Planet. Halt Hochzeit war.
Genau, und dann gestern hatte mein Opa Geburtstag, weil der hat immer einen Tag vor mir Geburtstag. Und dann haben wir da noch Familienessen machen.
Ey, schick, so, schick.
Dann
schick,
so das volle Tage dann.
Ja, und was hast du?
Über deins.
Wir bleiben hier erstmal beim Protagonisten des heutigen Tages. So, Niklas, wie fühlt es sich an, ein Jahr älter jetzt? Was sagst du? Was sagen Sie zur aktuellen Gefühlslage?
Ja, der Rücken tut immer mehr weh. Schwerheben geht nicht mehr. Die Last musst du jetzt tragen, Yannick.
Ja,
ich kann die nicht mehr tragen auf meinem alten, gebrechlichen 24-jährigen Rücken.
Ah, das Leben hast du Grabstein schon irgendwie gesichert. Ich weiß nicht, auch einen Platz.
Ja, solltest ich dich mich langsam auch jetzt drum sehr, kümmern. Sehr weise.
Ja.
Ich habe jetzt auch die Weisheiten. Damals in deinem Alter war noch alles anders.
So, hast du irgendwas Schönes bekommen?
Ja. Also, meistens. Hauptsächlich erstmal Geld, was immer gut ist. Geld zu haben ist immer cool. Dann habe ich, weil ich habe mir vor einer Zeit eine Siebträgermaschine gekauft, so eine kleine, und da habe ich jetzt so coole Espresso-Tassen bekommen. Dass es auch richtig fancy aussieht, also wenn ich mein Espresso trinke. Genau, und sonst habe ich sonst ein paar Geschenke stehen noch so aus. Meine Schwester meint, sie also geht heute Abend essen. Sie hat irgendein krasses Geschenk für mich, da bin ich auch gespannt. Genau, aber also ich bin, es gibt immer so hauptsächlich Geld und dann so Kleinigkeiten immer, wo so eine Überraschung noch mit dabei ist. Und immer für die Proteine, den Mandelmus kriege ich immer von meiner Oma geschenkt. Da muss ich mir den nicht selber kaufen.
Ey.
Der ist immer mit dabei.
Super lieb, super sweet.
Weil ich halt keine Süßigkeiten esse, so, ne? Ich bin ja sonst niemand, der so Süßigkeiten mag. Und dann ist dann da statt Süßigkeiten immer Mandelmus und Proteinriegel drin.
Ja, das hört sich doch eigentlich gar nicht mal so schlecht an. Ja, nee, schön.
Finde ich auch.
Ich finde, das sind tolle Geschenke für den 24. Geburtstag.
Finde ich auch.
Ja.
Ist jetzt auch ja nichts Special. Also ich weiß, früher war man ja immer noch so voll aufgeregt, wenn man einen Geburtstag hatte. Das ist
schon
noch
nicht mehr.
Ja, ich weiß, deswegen ist es wirklich früher. So. Mhm. Aber da noch Leute so. Ist halt ein bisschen so ein Tag wie jeder andere. Klar, Leute gratulieren einem und so, aber.
Ja. Es hat seinen Spirit verloren, so ein bisschen die gesamte Magie dahinter. Magisch war es auch im Sport, oder nicht? Niklas?
Das ist korrekt.
Total. Es war super magisch. Also das Freitagabendspiel in der Bundesliga war leider nicht so magisch. Über das möchte ich hier gleich sprechen. Aber ich würde sagen, das nehmen wir auch direkt als Überleitung. Ich mache wieder mein Fußballthema. Du machst dann weiter mit Formel 1. Du hast mir jetzt aber nicht gesagt, American Football, wie sieht's aus? Hast du was? Geht ja bald los.
Ich hab was.
Du hast was?
Es sind noch drei Tage, dann geht es schon los. Dann haben wir da auch wieder jeden Sonntag. War gestern der letzte Sonntag bis Februar, wo kein Football gespielt wird. Also jetzt geht's wieder 20 Wochen lang durch mit Football. Bei mir ist auch der Hype ehrlicherweise wieder zurück. Also
ja?
Der kam dieses Jahr erstaunlich spät, lag aber auch daran, dass ich wirklich sagen muss, die Formel 1-Saison ist halt so spannend, da kommen wir auch noch zu, dass ich das so ein bisschen, also sonst war es so, okay, Formel 1 letztes Jahr war halt schon im Mai entschieden gefühlt und dann hat man schon so auf diese NFL-Saison hingefiebert und dieses Jahr ist es durch diese Abwechslung in der Formel 1 so, dass es so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist und jetzt, aber kurz vorm Saisonstart ist der Hype natürlich auch wieder sehr, sehr groß.
Ja, also ich muss sagen, dass ich mit jeder Woche Bundesliga-Fußball auch immer mehr und mehr in den Hype verfalle, weil ich wirklich sagen muss, dass mir die Saison in der ersten und zweiten Bundesliga richtig viel Spaß macht. Also die zweite Liga ist unfassbar geil. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast mit den Spielen, die jetzt so stattgefunden haben übers Wochenende in der zweiten Liga. Unfassbar geil. Aber auch die Bundesliga hat ein paar ordentliche Banger-Spiele mit dabei gehabt. Aber dazu möchte ich nochmal sagen, Ich hab das ja letzte Woche so gemacht, dass ich zu jedem Spiel etwas gesagt habe und dann bin ich nochmal in mich gegangen. Wir haben auch nochmal zu zweit gesprochen und wir haben quasi so entschieden, es ist vielleicht besser, wenn ich mir so zwei Spiele rauspicke pro Woche oder pro Wochenende, die ich mir angucke, in die ich dann auch wirklich tiefer reingehe und die anderen Spiele mehr oder weniger so nebenbei einfach ein bisschen nur erwähne. aber so versuche ich mich dann quasi durch die Bundesliga durchzuhangeln, jeden Spieltag immer ein anderes Team zu nehmen, auf das man genauer guckt, beziehungsweise zwei andere Teams, auf die man genauer guckt, zwei Spiele und anhand dessen dann so ein bisschen das immer weiterleitet. Ich denke, das hat mehr Mehrwert für alle Zuhörer, wenn wir das so angehen. Und ich habe mir gedacht, okay, ich starte so rein, indem ich das erstes Spiel des Spieltags nehme und das letzte Spiel des Spieltags. Das heißt einmal Union Berlin gegen St. Pauli. Schön Abstiegskampf, voll rein. Und genau das hat das Spiel auch tatsächlich mitgebracht. Es gab ja bei Union, hat ja bestimmt der liebe Niklas auch mitbekommen, einigen Trubel auf dem Transfermarkt davor. Oder hast du? Robin Gosens, das gesamte Thema?
Doch. Ich habe mitbekommen, dass irgendwie dass wir noch Wechsel anstehen oder sowas, irgendwie.
Ganz aber genau.
Genau, das habe ich nicht mitbekommen.
Man ist Freitag bis 10 Uhr oder 11 Uhr morgens noch mit der Einstellung rangegangen. Robin Gosens wird heute starten für Union als Linksverteidiger. Und dann nach und nach kam so durchgesickert, dass es jetzt ein Umdenken gibt. Sky Sports hatte, also Plattengoal, hat sogar getwittert und getweetet. Es steht fest, Robin Gosens bleibt bei Union Berlin. Und zwei Minuten später tweetet Fabrizio Romano, Robin Gosens ist sich einig mit AC Florenz und wechselt. Ja, war ein sehr verrückter letzter Transfermarkttag. Und tatsächlich, Robin Gosens stand dann nicht in der Startaufstellung. Für ihn stand niemand Geringeres als Tom Rothe auf der Linksverteidigerposition. Finde ich so oder so eigentlich die richtige Lösung. Selbst wenn Robin Gosens noch da wäre, sollte man Tom Rothe spielen lassen. Super Prospect-Spieler von Dortmund gekommen. Aber gehen wir zum Spiel über. Union Berlin gegen St. Pauli. Union ja mit einem Unentschieden, mit einem 1-1 gegen Mainz gestartet. Hat nicht wirklich was geändert. Also schon natürlich Tom Rothe für Robin Gosens als Linksverteidiger, Yannick Haberer für Trimmel auf der Rechtsverteidigerposition. Und ansonsten ist das Team größtenteils gleich geblieben. Natürlich, Vertessen hat für Schäfer gestartet, sorry. Und ja, St. Pauli hat tatsächlich auf 1-1 dieselbe Elf gesetzt wie gegen Hoffenheim letzten Spieltag. Und Niklas, was denkst du, wie hat das Spiel begonnen? Wer war hier die tonangebende Mannschaft am Anfang?
Boah, da kann ich jetzt dann nur wieder falsch liegen. Ich sag einfach mal Pauli.
Tatsächlich hast du recht. Es ist wirklich, ich muss mich mal kurz ein bisschen darüber echauffieren, wie es sein kann, dass St. Pauli als neuer Aufsteiger wirklich hier das Zepter in die Hand nimmt und versucht, einen schönen Ball zu spielen. Union es auch probiert, aber es einfach nicht hinbekommt. Und das zieht sich, um ehrlich zu sein, durch das gesamte Spiel. Es war ein ziemlich biederes Spiel. Aber ich habe mir die gesamten 90 Minuten gegeben.
Für die Recherche.
Für die Recherche natürlich. Ja, was kann man denn so über das Spiel sagen? Also Pauli hatte auf jeden Fall mehr den Ball. Das ist natürlich von Union auch so gewollt. Union möchte nicht den Ball haben. Union möchte ja immer aus der Defensive heraus das Pressing quasi erzwingen, beziehungsweise einen Pressing-Moment auslösen. Das haben sie tatsächlich gegen Real Sociedad ähnlich gemacht, wie auch in diesem Spiel. Das heißt, man stand ja ungefähr so um den Mittelpunkt herum, um die Mittelfeldlinie und hat dann versucht, einfach das Zentrum zu verdichten und dann den Ball auf die Außen zu treiben, um dort dann halt eventuell das Pressing auslösen zu können, um einen Ballverlust zu erzwingen beim Versuch, ins letzte Drittel zu spielen von Pauli. Und um ehrlich zu sein, funktioniert das am Anfang ganz und gar nicht. Also wirklich, Pauli hat einen, finde ich, gar nicht schlechten Start erwischt. Haben das wirklich sehr gut gemacht, weil Union es halt auch nicht hinbekommen hat. Natürlich, man hat versucht, das Zentrum zu verdichten, aber selbst das hat nicht so richtig funktioniert. Dadurch kam es dann halt, dass Pauli es geschafft hat, die Pressinglinien einfach zu überspielen, auch mal mit einem hohen Ball auf die Zehner, die dann halt klatschen lassen haben auf die Außenspieler. Und dort konnte man dann häufig auch die Tiefe attackieren. Die richtigen Torchancen konnte sich Pauli aber dann nicht so wirklich erspielen. Und so kam es dann halt, dass das Spiel einfach so ein bisschen vor sich hingeplätschert ist. Und ja, so wirklich Chancen sind eigentlich dann gar nicht entstanden. Aber ich finde, Pauli hat das dann trotzdem sehr gut gemacht. Und ich muss auch sagen, dass Union nicht wirklich gefestigt wirkte, die ersten 25 Minuten, muss man ehrlich sagen. Vor allem Rani Khedira, der ist ja immer noch Kapitän und hat wieder gespielt und wird auch immer ein bisschen älter. Und ich finde, das siehst du ihm immer mehr an. Also ich finde, vor allem am Anfang merkst du, dass der viel zu langsam ist. Das ist wirklich unfassbar, wie dieser Spieler irgendwo immer noch so eine wichtige Rolle teilweise übernimmt. Weil du hast ihn wirklich gemerkt, der hat da vor einer großen Chance von Pauli in der 19. Minute hat er den Ballverlust auf eine wirklich plumpe Art und Weise. War jetzt nicht sonderlich gut drin im Spiel. Und ich finde, das Spiel hat so an sich die ersten 25 Minuten hat gezeigt, und das meinte dann auch Tobias Schweinsteiger als Experte im Kommentar, dass es eigentlich schade ist, dass Pauli so wenig auf den Ballbesitz-Spielansatz setzt, weil man in dem Spiel gesehen hat, dass es funktioniert. Ich habe ja schon mal erklärt, dass man unter Alexander Blessin, er kommt ja aus der RB-Schule, da eher so in die Richtung möchte, schnell immer den Weg nach vorne, Pressing und so weiter und so fort. Und das liegt im Team auch, das sieht man noch, aber der Ballbesitzansatz ist noch immer voll da. Also was sie mit dem Ball gezeigt haben, ist es schon irgendwie ein bisschen schade, dass eine Mannschaft wie Union, die letztes Jahr noch Champions League gespielt hat, komplett abgestürzt ist, okay, dass die sich jetzt wieder auf die alten Tugenden und so mehr oder weniger besinnen wollen und dass dann ein Aufsteiger kommt und da versucht wirklich das Spiel zu machen und das gut macht. Ja, und so ist es dann halt aber trotzdem, weil Pauli es nicht hinbekommt, wirklich dann sich Chancen herauszuspielen, dass Union besser und besser ins Spiel kommt. Und Union hat dann auch mehrere Ecken, kann richtig gut Druck ausüben, aber schafft es nicht so wirklich, auch was zu erzwingen. Was man aber schon bei den ersten beiden Ecken gesehen hat, ist immer, dass der Rückraum von Pauli, weil wirklich alle 10 Pauli-Spieler, beziehungsweise mit dem Torwart dann 11, alle sind im Strafraum, versuchen da den Ball rauszuköpfen und es ist niemand im Rückraum. Und so kam es dann schon bei den ersten zwei Ecken zu Schussgelegenheiten, die dann aber nicht sonderlich gut waren. Bei der dritten passiert es dann aber, mein Lieblingsspieler, eigentlich, ich mag ihn ganz und gar nicht aus diversen Gründen, Hollerbach zieht einfach mal ab, der Ball wird abgefälscht und schlägt ein, unhaltbar für den Torwart, kann man nichts machen. Und dann ist Pauli auch erstmal angenockt. In der 36. Minute geht es dann wieder über Jorbe Vertessen, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Der einzige wirklich zusammen mit Hollerbach, der den Ball auch mal offensiv gedacht hat und getragen hat. Und über die beiden sind dann auch die Chancen entstanden, genauso wie über Jordan. Also die Offensivreihe von Union hat die einzeln für sich als individuelle Spieler das gut gemacht. Im Verbund hat das nicht so ganz geklappt, aber das kann denen ja egal sein. Es kommt auf jeden Fall so, dass Union dann halt besser und besser wird und immer mehr in dieses Spiel reinfindet. Und ich glaube tatsächlich, Pauli hat keinen einzigen Torabschluss in der ersten Halbzeit. Also keinen direkten Torschuss, was dann irgendwie auch bezeichnend ist. Und so geht das Spiel dann in die Halbzeit, 1-0 für Union. Und man muss ehrlich sagen, Pauli hatte zwar erste gute 20 Minuten, sich aber nichts daraus gearbeitet. Und Union macht es dann tatsächlich einfach besser, defensiv strukturiert, kann sich dann auch immer weiter nach vorne arbeiten. So würde ich sagen, ist es dann sogar eine relativ verdiente Halbzeitführung. Oder es ist auf jeden Fall nicht unverdient, meiner Meinung nach, vor allem im Nachgang. Und die zweite Halbzeit beginnt dann so, wie die erste aufgehört hat. Union setzt das Pressing weiterhin gut um. Und Pauli kann sich gar nicht lösen. Tatsächlich die ersten 15 Minuten ist, also kriegen wirklich gar nichts auf die Reihe. Und Union ist eigentlich ganz gut am Drücker, kriegt es immer wieder hin, gut den Ball nach vorne zu spielen, aber findet dann im letzten Drittel nicht wirklich die richtige Option. Und so kommt es dann, dass Pauli wechselt. Ilias Saad kommt. Ich finde Ilias Saad generell ein bisschen schade, dass er so wenig spielt, beziehungsweise schon letzte Woche hat er nicht gestartet, diese Woche hat er nicht gestartet. Finde ich ein bisschen schade, weil der war so gut in der letzten Zweitligasaison. Eigentlich müsste man das machen. Aber Alexander Blessin hat andere Ideen. Und als Supersub hat er dann auch direkt einen Unterschied gemacht. Der, finde ich, war sehr quirlig, war sehr gut. Und hat dann auch für einige Momente im Pauli-Spiel gesorgt. Außerdem kam Afolayan für Wagner quasi dann mit drei richtigen Flügelspielern und Stürmern gespielt. Also es wurde ein Zehner rausgenommen und so hat man es dann umgestellt, dass Treu, der schon letzte Saison immer wieder in die Mittelfeldrolle als eigentlicher Rechtsverteidiger reingezogen ist, dann halt wieder in diese Mittelfeldrolle reingekommen ist, statt Wagner. Und das hat dann direkt besser funktioniert. Das war dann quasi mehr so das Pauli von letzter Saison. Das hat dann wirklich wieder noch mehr nach Fußball ausgesehen und dann war auch Pauli richtig am Drücker. Union hat dann versucht, selbst mit Wechseln entgegenzuwirken, hat aber nicht so wirklich geklappt. Und dann muss man wirklich sagen, dass Pauli das ab diesem Zeitpunkt, ab diesem Wechsel, ab der 61. Minute, auf jeden Fall wieder besser gemacht hat. Saad hat dann auch direkt eine wunderschöne Einzelleistung, wo er drei Gegenspieler aussteigen lässt, dann einen perfekten Schnittstellenpass spielt auf Ritzka, der einläuft. Und der, wirklich, das ist quasi nur noch der Torwart vor ihm, Renault, entscheidet sich aber dazu, nicht selbst zu schießen, sondern nochmal den Pass in die Mitte zu geben, der dann aber geklärt wird. Und das wäre eine Top-Chance gewesen. Ich glaube, wenn Ritzka da selbst den Mut hat abzuziehen, ist das eigentlich fast ein hundertprozentiges Tor. Deswegen sehr schade aus Pauli-Sicht und schön aus Union-Sicht. Und ja, so geht das Spiel dann ein bisschen vor sich hin, bis Union dann entscheidet zu wechseln. Es kommt Andras Schäfer für Toussaint unter anderem und die neuen und frischen Beine bringen dann auf jeden Fall Union auch wieder die mögliche Option, mehr zu laufen, viel zuzulaufen und im Endeffekt geht es dann mit 1-0 auch, also ohne wirkliche Torchancen dann weiter, wird das Spiel beendet. Und ich muss wirklich sagen, es ist zwar schade für Pauli, weil die dann insgesamt schon ein gutes Spiel gezeigt haben, aber es war dann halt einfach im offensiven Bereich viel zu wenig. Und ich glaube, das Spiel hat sehr viel Abstiegskampf in sich gehabt und ich glaube, ganz genau das ist jetzt auch das, wo man die beiden Teams ungefähr einordnen kann, weiß jetzt aber auch gefühlt schon, in welche Richtung das gehen wird. Also es wird eine sehr lange Saison für Pauli und Union. Ich denke, die werden sich da unten raushalten, aber schön anzusehen ist es nicht, was sie machen. Es ist halt wieder dieses typische Union-Ding und mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen Pech kann das halt dann in die eine oder andere Richtung gehen.
Also Bo Svensson nicht, bis jetzt noch nicht so das Gelbe vom Ei, was der da liefert, ja?
Also ich muss ehrlich sagen, dass mir das, ich war ja beim Spiel gegen Real Sociedad und das hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen, was Union da gemacht hat, aber das Spiel war jetzt auch wirklich wieder sehr bieder und wie gesagt, gegen den Aufsteiger so spielen ist, oh, ich weiß nicht, finde ich immer schade. Und ja, nee, Bo überzeugt mich nicht. Bo überzeugt mich nicht. Also der eine Bo überzeugt mich nicht. Der andere Bo hat es eigentlich ganz gut gemacht. 3-3, Mainz gegen Stuttgart. verrücktes Spiel. Stuttgart eigentlich super drin in dem Spiel, kann aber nicht so wirklich dann den Sack zumachen, hätte die Chance schon davor gehabt. So kommt Mainz dann zurück ins Spiel und dann ist es ein wilder Schlagabtausch, der dann eigentlich in der 88. Minute zu Ende ist mit einem 3:2 von Seidel nach einem Freistoß. Aber tja, Bo gibt sich nicht geschlagen und streibt die Mainzer nach vorne. Wo ich auch wirklich sagen muss, hätte ich nicht gedacht, es fällt das 3:3. Aber bei Mainz habe ich schon das Gefühl, dass da so ein bisschen was entsteht. Also der Bo scheint ein bisschen bessere Leistungen abzurufen als der andere Bo. Aber ich habe so das Gefühl, also Mainz hat auf jeden Fall auf eine gewisse Art und Weise das gewisse Spielglück, habe ich das Gefühl. Und wenn du das in so eine Mannschaft tragen kannst, die halt auch in diesem Stadion was auswirken kann zu Hause, dann glaube ich, dass Mainz da ganz gut gewappnet ist für die Saison. Und ich finde, das so sahen jetzt auch, also ein 3:3 gegen Stuttgart, das ist schon gar nicht so schlecht. Man muss aber auch dazu sagen, dass es manchmal echt vogelwild war, was Mainz da in der Verteidigung gemacht hat. Dementsprechend, ja, wir werden es sehen. Die restlichen Ergebnisse des Spieltags haben jetzt nicht allzu viele Überraschungen offen gelassen. Also Kiel verliert zu Hause nach eigentlich einer guten Leistung auch gegen Wolfsburg. Bochum verliert gegen Gladbach und jetzt hast du jetzt schon die Situation, dass Kiel, Pauli und Bochum jeweils mit 0 Punkten da unten stehen. Und wir haben es ja beide so vor der so ein bisschen in die Richtung getippt gehabt. Ich glaube, das wird auch sich den Rest der Saison so ein bisschen so bleiben. Frankfurt gewinnt gegen Hoffenheim. Ich kann jetzt schon mal sagen, Frankfurt wird das nächste Team sein, auf was ich mich fokussieren möchte. Der nächsten Woche ungefähr so und mir das Spiel genauer angucken von Frankfurt. Genau, dann Bremen gegen Dortmund 0:0, gelb-rote Karte für Schlotterbeck und das war auch ganz, ganz, also wirklich, also ich habe auch Dortmund gelobt von der Spielansetzung her oder wie Nuri Sahin das machen wollte. Gegen Aston Villa haben sie es gut gemacht und gegen Bremen war das jetzt auch schon wieder, boah, super statisch, irgendwie nicht so wirklich was dabei gewesen. Dortmund gucke ich mir aber auch, habe ich mir vorgenommen, nächste Woche genauer an, weil die spielen gegen Heidenheim und Heidenheim hat jetzt 5 Spiele in Folge, alle 5 Pflichtspiele diese Saison bisher gewonnen, sind jetzt auch in der Conference League mit dabei, haben 4:0 gegen Augsburg gewonnen und Heidenheim finde ich sehr interessant, was da so abgeht und dann natürlich aber noch der amtierende Meister gegen den Plastikclub aus Leipzig hoch.
Der Plastikclub aus Leipzig, jetzt erstmal geschossen.
Gegen RB Leipzig.
Die Pharmazeutika gegen die Plastikclubs.
Ja, die Pharmazeutika gegen das Energiegetränk. Das Energiegetränk beendet.
Hat mehr Energie.
Hat mehr Energie und beendet die pharmazeutischen den pharmazeutischen Lauf von Bayer Leverkusen. Ich glaube, es war das 46. Spiel in Folge, was ungeschlagen gewesen wäre, aber eigentlich ist Leverkusen auch die bessere Mannschaft, aber Leipzig macht irgendwelche komischen Hexerdinge und gewinnt dann dieses Spiel mit auch wirklich, also ich glaube 1,5 zu 2,5 Expected Goals pro Leverkusen, aber Leipzig macht halt 3 Tore draus und Leverkusen nur 2 und so gewinnt dann Leipzig mit 3:2. Ich muss sagen, ich habe das Spiel nur in der Zusammenfassung jetzt gesehen, ich habe den Spielbericht dazu gelesen. Ich kann da jetzt nicht so viel zu sagen. Ich weiß bloß, Leverkusen war besser. Ich habe mich dann aber tatsächlich mit dem letzten Spiel des Wochenendes noch intensiver beschäftigt, weil ich es schon angekündigt hatte, Bayern München gegen Freiburg, weil Freiburg mich wirklich überzeugt hat letzte Woche. Und dann habe ich mir das
gegen Stuttgart, ne?
Gegen Stuttgart, ganz genau, 3:1 gewonnen. Und ich habe mir so gedacht, nach dem Auftritt von Bayern gegen Wolfsburg, ey, vielleicht geht da was. Und tatsächlich, da ging sehr viel für Freiburg. Also was heißt sehr viel? Offensiv war das, also man hat natürlich versucht aus der Defensive heraus, erstmal, was gab es denn für Änderungen? Bei Freiburg natürlich keine, nach dem guten Einstand gegen Stuttgart gab es da keine Veränderung. Bei Bayern tatsächlich 2, aber nicht auf der Innenverteidigerposition, wie man es sich hätte denken können, sondern auf den Außenverteidigerpositionen. Denn es ist unfassbar, aber Bayern hat einfach ohne Außenverteidiger gespielt. Also Guerrero.
Ohne Außenverteidiger.
Ja, ich komme gleich dazu. Guerrero theoretisch für Davis drin. Das ist zwar ein Außenverteidiger, aber der ist immer so weit hochgeschoben, beziehungsweise so invers gewesen, dann im Mittelfeld teilweise im Aufbauspiel mit dabei gewesen, dass man sagen kann, der war also schon Linksverteidiger, aber Joshua Kimmich war kein Rechtsverteidiger. Also wirklich, der war halt einfach Mittelfeldspieler. Das heißt, man hat quasi mit einer Dreierkette gespielt aus Upamecano, Kim und Guerrero mehr oder weniger, beziehungsweise Pavlovic, je nachdem, wer halt gerade so diesen Raum besetzt hat. So in die Richtung ist man da reingegangen. Und es gab dann auch wirklich, also Bayern hat den Ball gehabt, Freiburg hat sich auf die Defensive beschränkt, aber Freiburg hat das richtig gut gemacht, muss ich wirklich sagen, weil Bayern war sehr viel besser als gegen Wolfsburg, meiner Meinung nach. Man sieht auf jeden Fall, dass da Automatismen greifen, dass die Spieler wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Es gab schöne Spielerrochaden, also das heißt Tauschgelegenheiten zwischen den Spielern. Vor allem Gnabry und Olise haben über rechts richtig Dampf gemacht. Das muss man sagen, dass das Spiel sehr rechtslastig war und dass Mathis Tel und Guerrero so ein bisschen abgemeldet waren. Nicht wie Fremdkörper wirkten, aber man hat gemerkt, die waren nicht so ganz drin in dem Spiel. Und dann hat Bayern das einfach an sich sehr gut gespielt, aber Freiburg hat richtig gut verteidigt und auch Bayern teilweise sehr früh und hoch gepresst. Bayern hat es aber häufig gut auflösen können. Trotzdem hat man vor allem bei Minjae Kim noch gemerkt, dass der immer noch komplett angekratzt ist, was die ganzen Fehler angeht. Also der hat es wirklich eigentlich gut gemacht und dann im nächsten Moment merkst du ihm aber an, dass sein Kopf am Rattern ist und dann spielt er wirklich. Ich habe die Fehlpässe nicht gespielt, aber es waren auf jeden Fall wieder ein paar mit dabei. All in all muss man aber sagen, hat es dann nicht gereicht für Freiburg, das offensiv umzusetzen, weil Upamecano und Kim das immer dann sehr gut zulaufen konnten, die Räume, die entstanden sind. Ich meine, dafür sind sie ja da. Ich meine, deswegen sind sie geblieben, anstatt von einem Matthijs de Ligt, eben weil sie diese Tempo-Vorteile haben. Und das hat dann so ganz gut funktioniert. Und Freiburg hatte in der ersten Halbzeit defensiv super gemacht, aber ich glaube tatsächlich auch nur einen einzigen Schuss aufs Tor. Und dann passiert etwas, was hätte nicht passieren dürfen. Ein Handelfmeter für Bayern, wo Harry Kane, dieses Thema wirklich, es gab diese Woche schon wieder, ganz schlimm, es ist ganz schlimm.
Habe ich das halt auch mitbekommen, wieder Schiri-Sachen und so.
Du musst dir vorstellen, Harry Kane köpft, also niemand beschwert sich auch danach, Harry Kane köpft den Ball an, also er hat seinen Arm über der Schulter vom Freiburger Verteidiger und ich glaube, ich komme gerade nicht auf den Namen, auf der Schulter vom Freiburger Verteidiger, der versucht hochzuspringen, aber versucht dann halt, weil da ein Gewicht auf seiner Schulter lastet, mit seinem anderen Arm auszugleichen. Das heißt, der Arm geht nach oben und der Ball fliegt dann so quasi in seinem Rücken, von seinem Rücken aus dagegen, streift hier so seinen Oberarm. Mhm. Ich zeige das hier jetzt gerade bildlich in der Kamera, wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich hier sage. Aber ja, und dafür gibt es dann Elfmeter. Harry Kane verwandelt den natürlich 1-0. Und ich muss sagen, es ist nicht unverdient. Bei weitem nicht. Aber es ist halt einfach ein Müll, dass so ein Elfmeter gegeben wird, weil das nie im Leben ein Elfmeter ist für mich persönlich. Beziehungsweise
das ist dann wieder Problem der Handspielregeln.
Ne? Problem der Regelauslegung. Also im Endeffekt, der Schiedsrichter macht es da halt im Endeffekt richtig, weil du kannst dafür argumentieren, anhand der Regeln ist das ein Elfmeter. Aber die Regeln sind halt einfach schlecht und falsch aufgeschrieben.
Ja,
es geht dann 1-0 in die Halbzeit, aber du merkst, dass Freiburg angefressen ist. Und Freiburg macht es dann in der zweiten Halbzeit nochmal besser. Und wirklich, eigentlich hat Bayern von der 50. bis zur 70. Minute kaum was zu melden. Es ist ein super offenes Spiel. Freiburg erarbeitet sich wirklich eine Chance nach der anderen, so mehr oder weniger, beziehungsweise kann richtig gut mithalten. Es gibt dann ein, zwei Situationen, wo man es vielleicht nochmal ein bisschen besser zu Ende spielen kann. Und Freiburg macht das an sich im Pressing richtig gut und kann sich halt aber einfach leider nicht so wirklich belohnen im letzten Drittel. Und ja, man sieht dann auch wirklich klare, einstudierte Ideen, die Schuster der Mannschaft mit auf den Weg gibt. Das ist dann quasi, der Ball geht auf die Außen. In dem Fall, als Salah dann eingewechselt wurde, ich muss mich jetzt ein bisschen ranhalten, siehst du dann, wie sich wirklich direkt drei Spieler in die Tiefe orientieren und versuchen quasi die letzte Linie zu attackieren und Salah dann wirklich einen sehr schönen Pass spielt, versucht die Tiefe anzuspielen, um halt so direkt zwei Ketten auseinanderzunehmen oder auseinanderzuziehen. Und das sind klare Ideen, die Julian Schuster damit auf den Weg gibt, die halt aber leider einfach alle nicht so richtig funktioniert haben. Und es gibt dann, ja, im Endeffekt, wenn du dich vorne nicht belohnst, passiert irgendwann das, was passieren muss, wenn ein Thomas Müller eingewechselt wird. Mal wieder Thomas Müller.
Premierentor, ne?
Premierentor.
Irgendwie.
Beziehungsweise, ja. Was heißt Premierentor? Er ist jetzt der Spieler mit den meisten Spielen, 710 Einsätze für den FC Bayern München und macht es dann bei seinem Tor in der 78. Minute wundervoll. Also erstmal Shoutouts an Konrad Leimer für diesen Laufweg. Er zieht dann den Verteidiger mit und Müller täuscht an, diesen Laufweg mitzugehen, lässt sich dann aber im Rücken fallen und hat dann super viel Platz, bekommt einen schönen Chip-Flanke von Serge Gnabry auf den Fuß, den er dann perfekt mitnimmt. Auf dem rechten zieht den am Eggestein vorbei und schließt dann ab. Super schönes Tor, so an sich herausgespielt. Und Thomas Müller meinte danach im Interview, dass es ein Spielzug war, beziehungsweise ein Laufweg, den ihn niemand Geringeres als Louis van Gaal beigebracht hat, 2000, also ganz am Anfang seiner Karriere. Und er hat es als Van Basten-Lauf bezeichnet. Quasi den Laufweg antäuschen und sich dann im Rücken des Gegners fallen lassen. Hat super funktioniert und es ist schon lustig, dass ihm vor 15 Jahren so ein Spielzug beigebracht wurde und dieser Spielzug quasi immer noch, dieser Laufweg immer noch funktioniert. Spricht auch für die Qualität eines Thomas Müllers, finde ich, an der Stelle. Ja, dann plätschert das Spiel mit nach dem 2-0 so ein bisschen vor sich hin. Merks Wirkungstreffer für Freiburg. Die bekommt tatsächlich auch nochmal einen bodenlosen Handelfmeter zugesprochen. Der Ball springt vom Oberschenkel an Arm von Palinha. Darf es auch nie im Leben geben, wird aber gegeben. Höhler verschießt aber. Und so geht es dann 2-0 aus. Und man muss wirklich sagen, Bayern natürlich ein gutes Spiel gemacht, aber Freiburg war gut in diesem Spiel drin. Und mit ein bisschen mehr Spielglück kann da was bei rumkommen. Und ich bin sehr gespannt auf Freiburg. Das war es jetzt aber von mir. Tut mir leid, das hat jetzt sehr lange gedauert, Niklas.
Alles gut.
Du hast ja schon angesprochen letzte Woche, du hast ja sogar ein Video hochgeladen. Ferrari fährt um den Titel, beziehungsweise um den Sieg mit. Und in Monza.
In Monza ist es wie ein Titel.
Das stimmt allerdings. Und ja, ist es denn so eingetreten? Denn eigentlich war die Pole oder beziehungsweise die Rundenzeiten im Qualifying waren doch eigentlich klar verteilt, oder nicht?
Ja, also eigentlich, ne, logischerweise, das schnellste Auto war natürlich der McLaren. Ja, da komme ich gleich nochmal zu, warum das nicht funktioniert hat. Aber Charles Leclerc gewinnt in Monza von, ich glaube, P4 losgefahren. Fährt ein sensationell gutes Rennen. Also wirklich keine Fehler von ihm, keine Fehler vom Team. Strategisch hat Ferrari endlich mal alles richtig gemacht und nicht falsch gemacht. Man hat im Gegensatz zu den größten Konkurrenten, den McLaren, einen Stopper gemacht, nicht zwei. Also man ist einmal Medium den mittleren Reifen gefahren und einmal den harten Reifen gefahren und hat den harten Reifen über 30 Runden am Leben gehalten oder drauf gehabt und ist dann oder konnte damit so richtig gut ins Ende fahren, hat es geschafft, Oscar Piastri hinter sich zu halten, super Reifenmanagement von Leclerc, wie gesagt, auch keine Fehler gemacht, unter Druck am Ende, hat das wirklich super Ring gemacht. Es ist wirklich so ein bisschen, also wenn Ferrari in Monza gewinnt, es ist das Heimrennen, also wenn man sich die Bilder angeguckt hat, das war wirklich phänomenal. Ich weiß nicht, hast du es gesehen so ein bisschen danach? Wahrscheinlich so ein, zwei Bilder hast
ja,
du bestimmt
doch,
Social Media auch gesehen. Ne? Also es ist halt wirklich so krass gewesen, das wurde halt komplett überall zelebriert und auch zu Recht, weil man hat halt auch nicht damit gerechnet, dass Ferrari hier um den Sieg fährt. Und ehrlicherweise zu dem Ferrari-Sieg kann ich gar nicht so viel mehr sagen, weil klar, es war eine gute Sache, also es war fehlerfrei von Leclerc, fehlerfrei von Ferrari. Sie konnten das Risiko gehen, was McLaren nicht gehen konnte, aber es war wieder mehr den Sieg, oder McLaren hat den Sieg mehr weggeschmissen, als ihn Ferrari gewonnen hat. Das klingt jetzt ein bisschen negativer. Ferrari hat alles richtig gemacht. Also die haben ihre Chance genutzt, die war da. Das Upgrade hat auch funktioniert. Ich habe es im Video gesagt am Freitag, dass der Ferrari gut funktionieren sollte auf der Strecke, hat er auch, er hat gut funktioniert und das Upgrade hat hier funktioniert, ob es in den anderen Strecken auch funktioniert, das muss man mal gucken. Das große Problem war, oder das große Glück für Ferrari war McLaren, weil die haben sich wieder gedacht, also ich weiß gar nicht, was sie sich gedacht haben, ich bin wirklich saß vor diesem vom Fernseher und ich dachte, das kann nicht wahr sein. So, ich war gestern bei meinem Opa zum Geburtstag und wir haben das dann auf dem Fernseher laufen lassen und ich krieg da wirklich eine Krise bekommen. Also, bei Red Bull, fangen wir bei Red Bull an. Red Bull ging gar nichts.
Ja.
Bei Red Bull, das war einfach, das Auto ist wirklich nur noch ein Fahrrad gefühlt. Also da kannst du nebenher fahren, das ist alles Schrott gefühlt bei dem Auto, da geht nichts mehr.
Hat ja auch Helmut Marko danach gesagt, ne, dass man ja eigentlich seit, wann war das, was meinte er, seit Ewigkeiten schon nicht mehr um den Sieg mitfährt und das eigentlich nur an der individuellen Qualität von...
Christian Horner hat gesagt, eigentlich seit Miami fährt man nicht mehr um den Sieg vom Auto her, sondern Max Verstappen hat es geschafft.
Ja, ganz klar.
Und jetzt ist selbst ein Max Verstappen in der Quali schon 0,7, also 7 Zehntel hinter der Pole von Norris. Im Rennen ging gar nichts. Kein Grip, nervöses Auto wie immer, untersteuern, das ist halt super ätzend. Schlechte Boxenstops kommen jetzt dazu, auf einmal können sie auch keinen Boxenstop mehr machen. Die Strategie war auch ein bisschen Murks, also Max Verstappen musste im Rennen sagen, Leute, seid ihr noch wach im Hintergrund, weil der hat eine Einstellung gefahren, weil wegen, ich glaube, irgendeinem Setting konnte er nicht mehr pushen und dann sollte ihm das Team sagen, wenn er wieder mehr ein anderes Setting wieder wählen kann, haben die verpennt. Und dann hat er halt gesagt, Leute, könnt ihr mal aufwachen im Hintergrund, auch wenn wir hier im Niemandsland sind, es geht hier um, also Punkte. Sonst bleibe ich zu Hause, wenn es so weitergeht. Genau, und das war also Strategie, war nicht so gut. Dann gab es Probleme am Motor, das heißt, Verstappen hat das, aber das konnte man auch in den Daten sehen, hat er auch bestätigt, er musste den Motor runterdrehen, also er konnte nicht volle Pace fahren und das ist auf einer Highspeed-Strecke natürlich absolut fatal, wenn du nicht Highspeed, also wenn du nicht Vollgas geben kannst, weil der Motor halt einfach Probleme gemacht hat. Also da ging gar nichts, es ging wirklich nichts bei Red Bull und das auf einer Strecke, wo eigentlich man die letzten Jahre gesagt hat, Monza funktioniert gut, der Red Bull, auch wieder hier, Thema effizientes Auto, wenig Luftwiderstand, trotzdem genug Grip hattest du nicht mehr. Das Auto bietet den Grip nicht mehr, den man braucht. Und so struggelt eigentlich auf einer Strecke, die Red Bull liegen sollte, struggelt der Red Bull. Jetzt kommt zwei Rennen, wo Red Bull letztes Jahr schon schlecht war. Baku ging noch, aber Singapur war man halt sehr, sehr problematisch letztes Jahr. Hast zwei Rennen jetzt, die jetzt kommen, wo du noch mehr verlieren könntest, wo du eigentlich in Monza schon abgeschlagen warst. Und da könnte man richtig, richtig, richtig Probleme kriegen. Nicht nur mit McLaren, die jetzt nur noch 8 Punkte in der WM hinten sind, in der Konstrukteurs-WM, sondern auch Ferrari ist nur noch 39 Punkte dahinter. Und Baku und Singapur sind voraussichtlich Ferrari-Strecken. Die können richtig Punkte gut machen, wenn der Red Bull weiter struggelt. Verstappen hat auch gesagt, er sieht beide WM-Titel unrealistisch. Nicht nur den Drivers-Titel, sondern auch den Fahrertitel. Und jetzt kann ich hier das auch wieder zurückspinnen zu McLaren, nämlich, das ist ziemlich die Vorgeschichte mal mit Red Bull. Wir wissen, Red Bull nur Platz 6 mit Verstappen. Das ist der Weg, wäre da gewesen, um für Norris richtig Punkte gut zu machen.
Ja.
Und ich sehe noch nicht, wie Norris Drivers-Champion wird. Weil ich habe ehrlich, ich glaube, die haben einfach keinen Bock darauf bei McLaren. Die haben keinen Bock darauf, dass das neue Weltmeister wird.
Also lag der dritte Platz auch daran, dass McLaren gesagt hat, ey, yo, wir geben Piastri den Vortritt? Oder wie sieht's aus? Weil
ja, so zum Teil. Also das Ende war dann, das hat mich wieder ein bisschen ratlos zurückgelassen, warum man das am Ende so gemacht hat. Also ich fange mal vorne am Rennen an und dann kann ich noch am Ende noch mal dazu deiner Frage komme ich dann noch mal mit dem Ende Platz 2, Platz 3. Am Anfang Norris, Charles Pole, Piastri auf Platz 2. Norris startet gut tatsächlich mal in den Rennen, also der am Rechtsstart lag es nicht diesmal. Piastri aber auch. Und dann hast du 1, 2 und dann fahren sie auf Kurve 4 zu und auf einmal geht Piastri richtig rein. Schon aggressiv, nicht übermäßig aggressiv, aber aggressiv. Und meiner Meinung nach, wenn Norris hier nicht vom Gas geht, dann gibt's einen Crash. Und natürlich macht es Norris, natürlich hätte Norris gegenhalten können, aber Norris hat natürlich viel, viel mehr zu verlieren als Piastri. Norris kämpft um WM, wenn er hier ausfällt, ist Arsch. Deswegen steckt er, ja, ist ja so, also dann ist halt alles vorbei.
Ja, ich verstehe schon, ja.
So, deswegen kann natürlich ein Piastri viel größeres Risiko gehen. Und es war jetzt kein unfaires Manöver von Piastri. Das will ich auch nochmal sagen. Das war jetzt nicht, dass Piastri hier unfair reingefahren ist. Aber er hat halt diesen Vorteil, er kann aggressiver gehen, weil er weniger zu verlieren hat als ein Norris. Und deswegen steckt Norris zurück, was an sich ja auch nicht dumm ist, wegen der WM. Und verliert halt Grip, wird von Leclerc überholt. Vielleicht noch generell zum Rennen. Piastri war gut. Piastri ist ein super Rennen gefahren und Piastri ist auch schneller gewesen als Norris. Das ist gar nicht mein Problem. Also ich will jetzt hier nicht einen Piastri haten. Der Mann hat nichts falsch gemacht. Wie gesagt, es war sein Recht. Wenn man intern sagt, du darfst attackieren in Runde 1, dann attackiere ich als Rennfahrer. Ja. So, warum sollte ich das nicht machen? Norris hat übrigens noch nie eine Pole nach Runde 1 zu einer Führung umgemünzt. Also er hat noch nie nach Runde 1 geführt, wenn er eine Pole hatte. Diesmal lag es, wie gesagt, aber nicht am Start. Norris verliert die Position gegen Piastri, verliert den Grip dann aber auch, weil er so ein bisschen halt ins Rutschen kommt und verliert die Position an Leclerc. Also ist von 1 auf 3. Leclerc auf 2 und Piastri auf 1. Und jetzt kommt schon das erste Problem. Selbst wenn man sagt, man möchte bei McLaren keine Teamorder machen und beide racen lassen, was ja an sich okay ist, wenn man halt das so sagt. Du hast das schnellste Auto. Du hast wirklich, der Ferrari war nicht schneller. Der war maximal gleich schnell, wenn der Ferrari wirklich alles perfekt macht. Aber der Mann war das schnellste Auto. Das hast du auch gesehen im ersten Stint. Dann mach das doch clever. Dann sag doch, am Start kein Angriff, wir fahren eine Lücke raus, ihr beide, und dann dürft ihr gerne racen. Dann racet halt um den Sieg. Ist ja fein. Aber du lässt halt die von vornherein racen, Norris verliert eine Position. Du hast auf einmal Leclerc dazwischen und dann musst du halt Norris Undercut machen, ein bisschen früher reinholen, damit du an Leclerc vorbeikommst. War halt dann easy. Und dann hast du halt diese Pace von McLaren gesehen. Ne? Die beiden betteln sich da vorne. Piastri schnellste Runde, Norris schnellste Runde, also die beiden haben eine unglaubliche Pace gefahren. Da kam auch halt ein Leclerc nicht ran. Das war aber ein Vorteil für Leclerc, weil die beiden pushen sich da vorne, machen sich die Reifen kaputt und Leclerc natürlich, der 2 Runden später, als Norris zum Boxenstopp kam, ganz gediegen ruhig gefahren, hat seine Reifen geschont, weil er wusste, okay, an die McLaren komme ich eh nicht ran, an die Pace, und schont seine Reifen. Und man hat sich dann halt strategisch bei McLaren, finde ich, auch nicht ganz mit Ruhm bekleckert, weil man halt eben nicht diesen Einstopper gefahren ist, sondern diesen Zweistopper. Da würde ich jetzt aber, also in den sozialen Medien gab es sehr viel Hate oder Kritik wieder deswegen an McLaren, an der Strategie. Kann ich verstehen, einerseits. Andererseits muss ich sagen, ich fand jetzt nicht, dass es eine katastrophale Fehlentscheidung war, weil eben die beiden so gepusht haben da vorne, dass halt die Reifen kaputt waren. Sie mussten nochmal stoppen. Ja. Sie hätten diesen Einstopper nicht fahren können, wie ihn Leclerc gefahren ist. Zumal Leclerc halt ein viel größeres Risiko hätte gehen können, weil er nur auf Platz 3 war. Also wenn du auf Platz 1 und 2 bist, hast du ja viel mehr zu verlieren als auf Platz 3. Deswegen gehst du diesen Einstopper nicht. Und auch beide Fahrer haben ja gesagt, sie hätten, also sowohl Norris als auch Piastri am Funk haben gesagt, wir glauben nicht, dass wir einen Einstopper fahren können. Wir gehen auf 2-Stop. Leclerc hat die Reifen geschont, hat perfekt das zu Ende gefahren. Leclerc gewinnt. Und das Ende, was du angesprochen hast, wo du deine Frage zu, ne, den also warum man da nicht getauscht hat, das ist irgendwie so bezeichnend für die McLaren-Mentalität, finde ich, warum du nicht Weltmeister wirst mit dieser Mentalität. Weil das eine ist ja, sie racen zu lassen. Das andere ist ja aber, wenn du eh nicht, Piastri konnte nicht mehr gewinnen in der letzten Runde, der Sieg war, der kam nicht mehr, das wäre unrealistisch, dann musst du doch Norris vorbeiwinken, oder nicht?
Ja, also
also es geht ja um die WM, jeder Punkt ist wichtig. Das wären 3 Punkte mehr gewesen. Jetzt sind es 62 Punkte Abstand und noch 8 Rennen. Oder hättest du es nicht so gemacht, wenn du jetzt Teamchef wärst?
Naja, wenn du halt sagst,
du hast noch vielleicht noch einen besseren Außenblick. Ich meine, ja klar, ich bin Norris-Fan, das ist ja auch kein Geheimnis. Aber an sich ist es ja für die WM die schlauste Taktik, da zu wechseln. Weil wenn es um den WM, Sieg geht, ist es ja nochmal was anderes.
Für die WM auf jeden Fall ist halt die Frage, was man halt theoretisch höher wertet. Die eigene Philosophie mehr oder weniger? Oder wirklich der WM-Titel? Das Ding ist halt, wenn du diese Philosophie hast, dann finde ich es eigentlich immer cool, wenn man die stringent durchzieht. Dementsprechend kann ich das eigentlich nachvollziehen, dass es das nicht gemacht wird. weil du dann automatisch, weil du automatisch, weil du automatisch, sobald du das machst, weil sobald du das machst, wirfst du deine gesamte Philosophie für die restliche Zeit auch über den Haufen. Weil du, wenn du das einmal brichst, dann ist ganz klar, wer die Nummer, wer der Nummer 1 Fahrer ist und wer die Nummer 2. Und wenn du das nicht möchtest, ja, dann darfst du das nicht machen. Da musst du halt klar, aber vorhinein bin ich aber bei dir auf jeden Fall. So wie du es auch mir erklärt hast, ne, wie gesagt, ich habe das Rennen nicht gewinnen, ergibt es sehr viel mehr Sinn, wenn du am Anfang sagst, wir haben das schnellste Auto, das nutzen wir verdammt nochmal aus und dann bettelt euch. Das Problem ist dann aber, passiert dann nicht so oder so das, was passiert ist in Monster? Weil sie waren ja so oder so schneller, mehr oder weniger. Oder meinst du, Norris wäre dann später auch an die Box gekommen?
Naja, das Ding, also ja.
Ja, wenn er so, irgendwie undercutten muss, ja.
Also sie hätten sich so oder so gebettelt, ne?
Mm, ja.
Da gebe ich dir recht. Aber Zach Brown, der CEO, also der Team-CEO von McLaren, hat bestätigt, diese 4 Sekunden vom Kurve 1 Zwischenfall haben so ein bisschen gefehlt am Ende. Weil am Ende war Piastri 3 Sekunden hinter Leclerc. Also klar, Leclerc hat Position, Piastri hat eine Position gut gemacht gegen Norris, aber wenn du das schnellste Auto hast, kannst du ja sagen, wir fahren vorne eine gute Pace, wir managen auch den Reifen besser, als wenn du die am Anfang direkt pushen lässt, weißt du?
Ja.
Ja, vielleicht hätte man dann auch einen besseren Reifen gehabt, hätte nicht so früh in den Boxenstopp gehen müssen.
Das wäre
jetzt. Hätte am Ende mehr Reifen gehabt. Und dann kannst du ja immer noch sagen, im zweiten Stint, ey, wir haben jetzt so 6 Sekunden von mir, 7 Sekunden Vorsprung auf Leclerc, was ich glaube realistisch gewesen wäre mit der Pace des Autos. Dann lass uns doch, dann lass sie battlen am Ende. Aber das ist doch, also eigentlich finde ich ein gutes Team, wenn du 1 und 2 bist, dann ist doch eigentlich am Anfang, du sagst, wir greifen nicht an. Wir lassen das so, außer es gibt einen gravierenden Fehler, aber da war ja kein gravierender Fehler. Wir fahren weg und dann könnt ihr euch battlen.
Ja.
Ob es am Ende, dann vielleicht hätte es immer noch nicht gereicht, keine Ahnung. Kann ja sein, aber so wäre für mich meine Herangehensweise. Und diese Papaya-Rules, die da immer jetzt im Gespräch sind, so heißen sie wirklich, die nennen sie Papaya-Rules, dass die fighten dürfen, das ist deren Papaya-Rule. Und da kannst du ja auch dem Piastri, wie gesagt, keinen Vorwurf machen, dass er da reingeht in Runde 1. Weil das ist ein Rennfahrer.
Ja, natürlich.
So, aber ich finde, als Team musst du das klarer kommunizieren.
Das stimmt. Als Team musst du da, beziehungsweise als Rennstall solltest du dir da Gedanken machen, was, also, ja, ist ja schön und gut, aber an sich ist es ja auch einfach sinnvoller, das so zu gestalten, dass man quasi sagt, okay, ja, ihr fahrt bis 10 Runden vor Schluss den größten Vorsprung raus, mehr oder weniger, den ihr quasi rausfahren könnt, weil wir einfach das beste Auto haben. Und dann die letzten 10 ist do or die, so macht euer Ding.
Von mir, ja, oder von mir ist auch 20, so gibt all out, flat, pusht euch da weg. So.
Ja,
also fair, fair macht faires Racing, aber wir sagen, ihr seid free to race. So. Wir sagen nicht, du darfst nicht überholen.
Beziehungsweise halt auch vielleicht einfach bei jeder Strecke abhängig davon, wie viel, also wie sicher es ist, dass man wirklich Platz 1 und 2 quasi dadurch behält. So, also
genau, aber man dachte ja, man hat Platz 1 und 2 und dann hast du es halt quasi weggeschmissen jetzt.
Ja, ja.
Also gut. In dem Fall hast du es weggeschmissen, weil du warst, also die waren lange Zeit 1 und 2 und haben halt dann sich gegenseitig gepusht, die beiden.
Ich verstehe, ja.
Weil sie halt free to race waren. So, ne? Es kam irgendwie, ich glaube, das war relativ schnell, nachdem Norris durch den Undercut, also Furious Boxing an Leclerc vorbeigekommen ist, kam der Funkspruch, Lando, you're free to race Oscar. Und dann haben die halt sich beide die McLaren übelst gepusht und vielleicht auch ein bisschen zu viel gepusht. Aber also du sagst am Ende, auch wenn Piastri nicht um Platz 1 mehr die Chance hatte, eine Runde vor Schluss, hättest du Norris nicht vorbeigewunken, weil das, wenn es die Teamphilosophie ist. Weil es ging ja nicht um den Sieg, es ging ja um Platz 2 und 3.
Also ist halt jetzt eine, denke ich, immer sehr subjektive Frage, die man da für sich beantworten muss. Aber tatsächlich, schwierig. Also das Ding ist halt, wirklich, wir sind an einem Punkt, wo es ja wirklich darum geht, also es geht ja jetzt hier wirklich darum, der eine ist ja, ich meine, Piastri ist wie viel? 40 Punkte hinter Norris, so.
Also Piastri ist noch 100 Punkte hinter Verstappen, eben. Der kann nicht mehr werden.
Er kann
theoretisch noch Weltmeister werden, aber
ja, also so, es ist ja wirklich an einem Punkt, wo man sagen muss, okay, ja, also
106.
Norris ist so nah dran, das wäre jetzt dumm, das nicht zu machen, um ehrlich zu sein. Und der andere Fahrer, Piastri in dem Fall, ist halt so weit weg. Also ich glaube, vielleicht hätte ich da dann schon gesagt, wenn es nicht um Platz 1 ist, so, dann lass das sein und dann wird in der Order quasi gefahren. Mehr oder weniger, ihr hattet die Möglichkeit zu racen und jetzt müssen wir daran denken, was halt für das Team vielleicht am besten ist. Also ich meine, für das Team macht es ja eigentlich keinen Unterschied, wer auf Platz 2 und 3 steht. So.
Eben.
Aber für die Einzelperson und aufgrund der Tatsache, ja, aber im Endeffekt, ich finde es schwierig. Ich finde, man kann dem Team da keinen Vorwurf machen. Also ich finde, man kann dem Team keinen Vorwurf machen, zu sagen, ey, yo, Piastri kann halt vorne bleiben, wenn er sich das mehr oder weniger verdient hat. Schwierig.
Okay, ja. Wir erinnern uns aber auch noch an Ungarn zurück. Also, wo es hieß, Lando, du, um die WM zu gewinnen, brauchst du Piastri.
Ja.
Und dann musste er Norris Piastri vorbeilassen. Hat er ja auch gemacht. Stand jetzt, wenn man es ein bisschen böse formulieren möchte,
ja, gut, okay, fair.
Ist Piastri der Grund, warum Norris nicht Weltmeister wird. Fair. Nicht, weil Piastri daran schuld ist. Piastri hat alles Recht der Welt zu racen.
Ja, fair.
Wenn das Team, also wenn er in den Regeln des Teams operiert, hat er alles Recht dazu.
Ja.
Aber ein bisschen böse formuliert, Piastri klaut halt Norris Punkte.
Das stimmt allerdings. Ja, da hast du nicht ganz unrecht. Vor allem, wenn es so klar kommuniziert wurde, Piastri ist dein Schlüssel zum Erfolg, zum großen Erfolg.
Du brauchst Piastri, um den großen Sieg, um die WM zu gewinnen.
Aber
das war halt der Call in Ungarn.
Ja, und dann wird Piastri aber nicht darauf hingewiesen, dass er ihn jetzt vielleicht mal vorbeilassen soll, um halt die Punkte einzusacken, weil im Endeffekt, ja, schwierig.
Also ich meine, es gab noch einen Funkspruch im Rennen, da bin ich wirklich aus allen Wolken gefallen. Da hieß es so ein bisschen nach dem Motto, ja, Lando, es kann sein, dass du Oscar covern musst. Das heißt, wenn von hinten ein Undercut kommt, musst du halt covern, damit Oscar gewinnen kann.
Wow.
Also, wenn ich Norris wäre, ich bin ehrlich, ich würde bei Toto Wolff anrufen und mal fragen, ob da bald ein Mercedes-Platz 2 ist.
Also, ich muss sagen, ich finde das vom Team, also gegenüber den beiden Fahrern ist es halt einfach, es ist doof gemacht. Genau, es ist
beiden Fahrern unfair gegenüber.
Ja, das ist beiden Fahrern unfair gegenüber, ja. Weil im Endeffekt ist es so.
Norris ist jetzt, ja.
Also, im Endeffekt wirkt es, Oscar oder Piastri wird halt, also du kannst halt Piastri schlecht sagen, yo, du darfst immer racen und bla 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 und dann, wenn es drauf ankommt und dann hat er sich das mehr oder weniger erkämpft, diesen Platz 2, dann musst du halt ihn vorbeilassen so, weil es halt, eigentlich sollte es ja nicht so sein, aber wiederum, Norris wird gesagt, ey, yo, du brauchst Piastri, um Weltmeister zu werden, aber dann wird Piastri nicht darauf angesetzt, ihm zu helfen und dann soll Norris eher noch covern in solchen Momenten, wenn man halt eigentlich da die Punkte sammeln kann für die Fahrerwertung. Da muss man sagen, ist das Team halt, weiß ich nicht, also dann eben, wäre so ein Wechsel, finde ich, noch am verständlichsten noch von Norris Seite, um ehrlich zu sein.
Es ist
also,
ja auch irgendwie unfair, weil jetzt die Norris-Fans haten Oscar, der eigentlich an sich alles richtig macht.
Ja.
Die Piastri-Fans haten Norris, weil Norris-Fans sagen, passt ihn verlassen. Die Fahrer sind am Arsch. Du hast auch das gesehen, die waren beide super. Also guck dir gerne mal so die Celebration an vom Team und auch Podium. Dieser Cool Room, die beiden waren so gebrochen. Du hast es in den beiden Augen gesehen, dass die beiden Fahrer gebrochen sind und das ist einfach nicht das Richtige vom Team. Ich meine, wenn ich jetzt in Lando Norris Situation wäre und ich könnte um die WM fahren und mein Team steht ja irgendwie auch dann nicht hinter mir.
Einfach den Nico Rosberg machen.
Ja, gefühlt so. Also Lewis Hamilton, wie oft hieß es Valtteri Bottas, lass Lewis vorbei. Perez bei Verstappen. Schumacher, Barrichello musste auch in Italien mal ihn vorbeilassen. So, natürlich ist es scheiße für eine Nummer 2. Und Piastri ist ja auch keine Nummer 2, er ist ja auch ein guter Fahrer. Aber dieses Jahr ist halt das Jahr, wo er nicht, also er kann halt den WM-Titel nicht gewinnen. Und da ist er ja irgendwie auch selber mit dran schuld, dass er halt. Also wenn es jetzt keine Order gab, gab es ja Anfang des Jahres auch nicht.
Ja.
Und da hat halt Norris besser performt. So, und das ist ja dann auch irgendwie nicht, ist halt auch so ein bisschen blöd gesagt seine eigene Schuld, dass er nicht besser gefahren ist. Wie gesagt, für beide Fahrer ist es eine übelst kacke Situation. Als Norris, wenn ich Norris wäre und ich würde die WM nicht gewinnen, wegen diesem ganzen Hickhack im Team. Ich weiß nicht, ob ich für 26 nicht mal um mich umschauen würde, zumindest.
Also ich fände das auf jeden Fall absolut legitim und total verständlich von Norris Seite aus. Also das habe ich mir schon vorhin die ganze Zeit gedacht, dass sich das alles ein bisschen doof anhört. Aber wir werden es sehen. Wie viele Punkte wurden jetzt gut gemacht insgesamt? Auf
8. Statt
11.
Also es hätten noch mal 3 mehr sein können, dann wären es nur noch 59 Punkte Abstand. Du brauchst halt jeden Punkt, du hast nur noch 8 Rennen zu gewinnen. Mhm. Was ich heute Morgen gelesen habe, kam jetzt lustigerweise passend dazu, kam heute Morgen die Nachricht, man hat sich bei McLaren das angeguckt und es hört sich jetzt, also das ist nicht bestätigt, es hört sich aber aus dem, was ich rausgelesen habe, aus den Aussagen auch von Andreas Zeller, dem Teamchef, wollte man sich hinsetzen, nochmal nachgucken, was gestern passiert ist, und es klingt sehr danach, man hat sich jetzt dafür entschieden, beziehungsweise man ist jetzt offen für die Möglichkeit zu sagen, alles auf Norris.
Ja, ist ja auch eigentlich.
Ist halt aber auch vielleicht ein bisschen zu spät. So,
ne? Ja, also, es kann jetzt zu spät sein, aber es ist halt, wenn man so eigentlich von außen objektiv drauf guckt, die beste Entscheidung, die richtige.
Ist es halt, also wenn einer Weltmeister werden kann, dann musst du es nutzen.
Ja.
Und wie gesagt, also es ist scheiße für einen Oscar Piastri. Und Piastri war halt auch der schnellere Fahrer in dem Rennen. Deswegen kann ich ja auch verstehen, warum man wenn man jetzt Piastri-Fan ist, sagt, ey, warum soll der den abgeben, den Platz? Manchmal ist halt aber Racing nicht fair. Also wenn jetzt Piastri um die WM kämpfen würde, würde ich das genau gleich sagen.
Ja, das stimmt.
Das dazu nächste, jetzt ist Pause. Nächste Woche ist, übernächste Woche ist Baku, da ist man auch wieder gut mit dabei. Nehme ich mal stark an. Also, vielleicht nochmal kurz zu Mercedes, ne? McLaren war 4 Zehntel schneller pro Runde als Mercedes auf der gleichen Strategie. Man war 4 Zehntel schneller als Ferrari pro Runde. Aber da muss man sagen, ne, Einstopper. Deswegen hatte Ferrari schlechtere Reifen, deswegen hatten die schlechtere Rundenzeiten. Deswegen konnten die ja logischerweise die Pace nicht mitgehen. Ferrari hatte den besseren Reifenverschleiß. Alles in allem wäre, so wie ich es jetzt gesehen habe, aber von der reinen Pace her war McLaren besser und Ferrari hätte nicht gewonnen, wenn man nicht diese strategische Meisterleistung gemacht hätte.
Ja.
Ja. Das zur Formel 1. Bin gespannt, wie es weitergeht. Also Drama gibt es dieses Jahr genug.
Ist verrückt. Ist wirklich verrückt. Ich bin auch richtig invested, auch wenn ich jetzt
und nur kein mit... kein Red Bull mehr.
Ey, es ist wirklich, also müsste ich halt oder würde ich nicht immer diese Sonntagsspiele quasi gucken müssen. Was heißt gucken müssen, ne? Aber ich hätte voll Bock, wieder Formel 1 zu gucken, weil ich bin allein durch die ganzen Gespräche hier super invested. Also, das ist wirklich verrückt.
Ja.
Aber kommen wir zur dritten Sportart.
Zur dritten Sportart. Das ist auch tatsächlich ganz kurz, nur weil es ging ja noch nicht los. Es geht am Donnerstagnacht los, also Freitagmorgen 2 Uhr unserer Zeit. Das werde ich mir auch angucken. Mit ein paar Freunden. Das ist einmal der Super Bowl Champion Chiefs, also die kennst du, die Chiefs, gegen die Baltimore Ravens, direkt ein richtiger Kracher zum Anfang. Das war das letztjährige AFC Championship Game, also quasi das letzte Spiel vom Super Bowl. Das direkt in Woche 1, Patrick Mahomes gegen Lamar Jackson, die zwei Quarterbacks. Das wird richtig geil, glaube ich. Viel mehr Analyse technisch, ne, gibt es noch nicht viel zu sagen. Ich glaube, die Chiefs haben eine Bomben-Offense dieses Jahr, das wird richtig gut werden. Ravens, 1-2 Fragezeichen in der Defense, Defensive Coordinator weg, 1-2-3 Spieler weg. Das sollte offensiv aber auch richtig gut sein, was die Ravens da abliefern können. Es wird ein enges Spiel, es wird ein gutes Spiel. Generell Sonntag ist der erste NFL-Sonntag. Da gibt es auch wieder 1-2 coole Spiele. Dallas spielt direkt in Cleveland. Das wird ein gutes Spiel. Eine unschöne Nachricht gab es noch. Leider ein Spieler von den San Francisco 49ers, ein Rookie, der jetzt gedraftet wurde, wurde bei einem Raubüberfall angeschossen. Glücklicherweise hat er ohne Verletzungen überlebt, also ohne große Verletzungen überlebt, wurde kein Organ getroffen, kann spielen. Ist immer super bitter, wenn sowas passiert. Amerika, ne? Ist halt.
Digga, ich bin.
Es ist halt wirklich.
Ja.
Also, naja, zum Glück nichts weiter passiert, weil in dem Fall. Ja, sonst, also übernächste Woche, wenn ich dann wieder dabei bin, dann gibt's dann auch ein paar mehr Sachen. Ich würde es, glaube ich, genauso machen, wie du es gemacht hast mit der Fußball. Das gehört mir ganz gut. Ein, zwei Spiele gucke ich mir ein bisschen genauer an. Ja. Den Rest überfliege ich. Also Woche 1 hält einige Kracher bereit. Es wird wieder einige es wird auch einige Überraschungen geben, weil irgendein Team, wo wir jetzt sagen, das ist richtig gut, wird auch in Woche 1 stolpern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, du guckst ja keine NFL, ne? Das ist ja nicht so deins.
Also ich versuche mich vielleicht mal ein bisschen da reinzufuchsen, aber das sage ich auch seit Jahren. Also weil an sich finde ich den Sport ja super interessant, so, aber zeittechnisch ist es halt eigentlich auch möglich. Ja, so. Also das nicht so muss ich halt wirklich sagen, dass es zeittechnisch alles schwierig ist, weil ich ja nebenbei, ich gucke ja nicht nur Bundesliga, ich gucke ja auch Premier League und La Liga und Serie A noch nebenbei. So, und da sind die Spiele ja dann nochmal mehr abends, auch Montagsspiele und so weiter und so fort. Es ist super schwierig, überhaupt in der Bundesliga alle Spiele zu gucken. Also kriege ich ja nicht mal hin an einem Wochenende. Ja. Deswegen fehlt es einfach zeittechnisch überall vorne und hinten. Deswegen, ja, ein bisschen schwierig.
Ja, also was ich immer empfehlen kann, ist die Red Zone, die Konferenz.
Ja, also die hat ja...
Die kennst du ja, ne? Nee, ist ja auch...
Ganz genau, ich hatte tatsächlich in der Super Bowl-Saison von den Rams, die ich ja eine Zeit lang versucht habe, da so ein bisschen Supporter zu sein und mich über die da in diesen Sport quasi reinzufinden. In der Saison habe ich dann die ersten 2-3 Wochen auch geguckt, Konferenz, aber dann habe ich das auch mitbekommen, dass es mit meinem Sleeping Schedule auch nicht immer hundertprozentig passt.
Ja.
Deswegen habe ich das dann auch wieder fallen lassen.
Ja, Sonntag 19 Uhr ist dann immer Red Zone, kann ich allen empfehlen, die sagen, sie wollen ein bisschen einfach nur Just for Fun gucken. Das ist halt so eine Highlight-Konferenz, nochmal ein bisschen wilder, glaube ich, als in der Bundesliga. Also ein bisschen schneller alles, ein bisschen mehr Action. Wenn jetzt jemand sagt, ey, was kann man so gucken für Spiele? Ich kann empfehlen, wie gesagt, Ravens Chiefs wird ein absoluter Banger in Woche 1. Dann direkt an dem Freitag Freitag auf Samstagnacht haben wir direkt Eagles gegen Packers. Es wird auch ein richtiges Banger-Spiel. Sonntagabend 22:25 Cowboys, wie gesagt, schon bei den Cleveland Browns. Und dann das Montag-Nachtspiel oder Sunday Night Game, Montag 2:20 Lions Rams, auch eine Playoff-Wiederholung aus dem letzten Jahr. Und das Monday Night Game, Dienstag 2:15 49ers gegen die Jets. Aaron Rodgers nach über einem Jahr wieder zurück auf den Platz. Könnte richtig geil werden. Also da sind einige Banger-Spiele dabei. Ich glaube, für alle, die mit der NFL halten, da wird ein geiler erster Spieltag. Und ich bin sehr, sehr gehypt darauf.
Hört sich gut an.
Hört sich gut an.
Dann
sind wir durch, ne?
Sind wir durch. Nächste Woche gibt es auch tatsächlich gar keine Bundesliga, ist mir jetzt gerade während der Podcastaufnahme eingefallen. Denn es ist ja Länderspielpause. Es ist Länderspielpause und es ist keine Formel 1. Also theoretisch könntest du nächste Woche eine komplette NFL-Folge machen, aber du bist ja nicht da.
Nee, ich bin nicht da.
Ja, das ist natürlich leider
nicht.
Ja,
gibt es dann in Woche 2 den großen.
Ja, in Woche 2.
Große Review, alles Mögliche.
Ja, wie gesagt, ich muss nochmal gucken, wie ich das nächste Woche löse, aber wenn Länderspielpause ist und auch keine Formel 1, ist es ja theoretisch auch die, vielleicht fällt nächste Woche auch aus. Ich guck mal.
Aber Social Media Content gibt es natürlich.
Also Social Media gibt es natürlich weiterhin. Ich werde versuchen, da größtenteils, vielleicht kriege ich auch was anderes eingestreut. Also Alexander Zverev ist ja mittlerweile auch wieder ein bisschen am Marschieren bei den US Open.
Ja.
Dementsprechend, vielleicht kommt dazu mal was. Ich muss mal gucken. Ansonsten super viel Fußball-Content die nächste Zeit. Habe ich kein Problem mit.
Den Freiraum.
Ich habe den Freiraum. Ich habe niemanden, der
über meine Schulter schaut. Man sieht sehr, sehr viel dein Gesicht.
Man sieht sehr viel mein Gesicht jetzt. Und ich freue mich drauf. Boah, endlich.
Endlich kriegst du die Bühne, die du verdienst.
Ja.
Das Rampenlicht.
Ja, okay.
Jawohl.
Mein Lieber, danke, dass du dich hier mit an deinen Geburtstag mit mir hier hingesetzt hast.
Ja, aber gar kein Problem.
Und dass wir hier das alles ein bisschen zusammenklamüsern konnten. Ich entschuldige mich übrigens, es war das erste Mal, dass ich jetzt so tieflegend und tiefgründig über Fußballspiele gesprochen habe tatsächlich. Nächste Woche ist das nochmal ein bisschen strukturierter, dann kriege ich das nochmal besser hin. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Und damit.
Ich hoffe auch, mein Formel-1-Talk war jetzt so neutral wie möglich
und ne? Auch Team für Team durchgegangen, die wichtigen Teams außer Mercedes. Dementsprechend finde ich
das. Ja, die waren auch wieder im Niemandsland.
Ja, eben, also da brauchen wir dann noch nicht drüber sprechen. War. Ne?
Genau.
Dann wär's das dann, von uns.
Ja.
Dann wünsche ich euch allen da draußen noch eine wunderschöne Woche. Genießt das schöne Wetter, weil es wird nochmal richtig heiß. Ich mal gucken, wie das hier im Office wird. Es wird warm. Und damit dann ein Goodbye from me.
Ciao.